Zwei Wochen lang haben sie verhandelt für mehr Klimaschutz. Vertreterinnen und Vertreter aus 194 Staaten bei der COP30 im brasilianischen Belém. Es war ein großes Ringen im Regenwald, aber am Ende steht im Abschlussdokument der Weltklimakonferenz trotzdem kein Fahrplan für den Ausstieg aus den fossilen Energien. Mehr noch, der Begriff fossile Energien steht noch nicht mal im Abschlussdokument konkret drin. Erdölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland haben sich dagegen gestemmt, auch China und Indien sind nicht mitgezogen. Janina Schreiber war für die ARD auf der COP30 dabei. Hallo Janina.
Hallo.
Warum haben denn die EU und auch Deutschland diesem laschen Abschlussdokument denn zugestimmt? Das hätten sie ja nicht tun müssen.
Ja, sie hätten das nicht tun müssen. Die Frage ist nur, welches Signal soll da am Ende übrig bleiben? Jetzt ist es zwar ein schwacher Beschluss, aber es ist ein Beschluss. Man muss sagen, die Klimakonferenz fand in diesem Jahr ja unter extrem herausfordernden geopolitischen Bedingungen statt. Trump, also die USA, sitzt nicht mit am Tisch. Es gibt Kriege und Krisen in der Welt und das macht die globale Zusammenarbeit natürlich schwieriger. Insofern war es, glaube ich, doch das Signal, was man senden wollte. Multilateralismus, der funktioniert und fast 200 Länder einigen sich auf etwas, auch wenn es eben nur Minimalkonsens ist. Gleichzeitig sagen auch Fachleute, die EU kam eben selbst geschwächt hier an in Brasilien. Ne? Mhm. Also mit leerem Portemonnaie, um Entwicklungsländer mehr Geld für den Umbau ihrer Wirtschaft oder für Dämme gegen Sturmfluten zu versprechen, also für Klimaanpassung. Und mit dieser Erinnerung kam die EU auch hierher, dass es eben ein langes Hängen und Würgen war auf dem Weg zum eigenen, ja doch eher geschwächten Klimaziel. Also auch die EU konnte hier nicht die Führungsrolle übernehmen, die sich viele erhofft hatten. Auch deshalb hat sie am Ende vielleicht diesem schwachen Minimalkonsens dann doch zugestimmt.
Brasilien hat jetzt trotzdem angekündigt, einen Fahrplan für den Ausstieg aus den fossilen Energien zu erstellen auf freiwilliger Basis. Bringt das was?
Naja, es zeugt zumindest vom Verständnis und von der Anerkennung. Der brasilianische Konferenzleiter André Correa do Lago hat diese Initiative ja auch angekündigt im Abschlussplenum mit den Worten: Wir wissen, dass viele von Ihnen, viele von den Staaten sich ambitioniertere Beschlüsse gewünscht hätten. Aber jetzt war mehr im Abschlussdokument nicht drin, deshalb versucht man jetzt, diesen freiwilligen Fahrplan als Kompromiss anzubringen. Jetzt ist aber diese Initiative viel weniger bindend, als wenn der Fahrplan im Abschlussdokument gelandet wäre. Fachleute sagen aber, die positive Lesart ist, wenn diese Initiative wirklich funktioniert, dann kooperieren da die Länder, die sich sowieso auf den Weg machen wollen. Und dann geht der Umbau hin zu Energien aus Wind, Wasser und Sonne schneller, weil sie nicht ausgebremst werden von ein paar Ölstaaten. Mhm. Deshalb kommt es jetzt eben auch drauf an, wie das Ganze ausgestaltet ist.
Immerhin gibt es ja Beschlüsse zur Klimaanpassung und zwar halt für die Länder, die besonders betroffen sind, Entwicklungsländer vor allem. Wie konkret ist das denn jetzt geworden?
Also im Abschlussdokument haben sich Industrienationen jetzt drauf eingelassen, die Zusagen für Geld für Klimaanpassung in Entwicklungsländern, also für Dämme, für Schutzbauten, zu verdreifachen bis zum Jahr 2035. Das Problem ist nur, es soll die Summe verdreifacht werden, die im Jahr 2025 für Anpassung fließt. Nur, wir wissen ja noch gar nicht, wie viel das sein wird. Und der Bedarf der Entwicklungsländer, der ist hoch, damit die eben Ernteausfälle infolge von Dürren oder Wiederaufbau infolge von Starkregen und Hurricanes bezahlen können, brauchen sie 310 bis 365 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das rechnet das UN-Umweltprogramm vor. Aktuell fließen aber gerade mal zweistellige Milliardensummen im unteren Bereich. Also es braucht da mindestens eine Verzehnfachung.
Okay, da ist auf jeden Fall in allen Punkten noch Luft nach oben. Wie kam denn dieser lasche Ausgang der Konferenz bei den grünen Lobbyisten, sage ich jetzt mal an, bei den Umweltverbänden, aber natürlich auch direkt die Gruppen, die es betrifft im Regenwald in Brasilien, die indigenen Gruppen dort?
Ja, ich will noch mal bei der Anpassung bleiben, weil da gab es wirklich Streit. Viele, viele Länder waren unzufrieden und das Abschlussplenum musste sogar kurz pausiert werden. Es wurde jetzt doch verabschiedet, aber die Kritik vieler Entwicklungsländer, die war eben, wie sollen wir uns denn messbar anpassen, wenn uns dafür das nötige Geld fehlt? Man hat sich ja dann doch einigen können, schließlich gab es diesen Minimalkonsens. Aber das war schon für viele eine herbe Enttäuschung. Selbst Bundesumweltminister Carsten Schneider, der für uns ja in Belängen verhandelt hat für Deutschland, der hat sich so geäußert, dass er enttäuscht ist. Und auch der zuständige Minister aus Panama hat nochmal deutlich gemacht, also diese Ergebnisse seien ein schlechter Witz. Manche Umweltverbände, die halten doch noch die Fahne hoch und sagen eben auch das, was ich zu Beginn schon gesagt habe. Unter so schwierigen geopolitischen Bedingungen sich überhaupt auf was zu einigen, das zeugt natürlich davon, dass auch dann Multilateralismus noch funktioniert.
Brasiliens Präsident Lula wollte ja auch den Waldschutz voranbringen. Hat er den denn wenigstens bekommen?
Nee. Auch die Idee vom Fahrplan zur Entwaldung, ja, die hat es nicht ins Abschlussdokument geschafft. Das Wort Forest bzw. Deforestation, also Wald oder Entwaldung, das steht genau zweimal in dem 8-seitigen Dokument. Da wird ganz vorsichtig Bezug genommen auf den Glasgow-Gipfel, der 2021 beschlossen, die Entwaldung bis 2030 stoppen zu wollen. Im Dokument jetzt steht es ganz ähnlich, das ist aber eben nicht mit den Umsetzungsideen hinterlegt. Und das wäre ja Aufgabe von einem solchen Fahrplan gewesen. Also wie kommen wir überhaupt dahin, die Entwaldung zu stoppen?
Ein Punkt, der am Anfang auch groß durch die Medien ging, war die TFFF, die Tropical Forest Forever Facility. Da war Bundeskanzler Merz ja noch vor Ort. Da gab es noch keine konkreten Zusagen von Deutschland. Jetzt gibt's die ja. Also dieser Waldschutzfonds, der ist doch jetzt aber auf den Weg gebracht, oder?
Ja, und dieser Fonds ist auch das einzige in Richtung Waldschutz, was Fachleuten zumindest Hoffnung gibt. Ein Waldökologe hier vor Ort, der hat mir nochmal erklärt, diese TFFF ist eben deshalb so positiv zu bewerten, weil er Hand in Hand greift mit einem anderen internationalen Waldschutzmechanismus, dem RED Plus. Der betont nämlich, wenn CO2 durch Aufforstung aus der Atmosphäre genommen wird, und der andere Mechanismus, das TFFF, belohnt, wenn Wald stehen bleibt. Jetzt sind während der Klimakonferenz gut 6 bis 7 Milliarden US-Dollar zusammengekommen für diese Tropical Forest Forever Facility. Eigentlich sollen 25 Milliarden US-Dollar aus Staatsgeldern vorgesehen sein, damit dieser Fonds dann eben nochmal anwachsen kann, auch mit privaten Mitteln. Deutschland hat ja auch dann irgendwann im Laufe des Gipfels seine Zusage gegeben zu einer Milliarde Euro. Also noch steckt das Ganze in den Kinderschuhen und noch ist ein bisschen ungewiss, wie viel dann wirklich am Ende für Regenwaldschutz übrig bleibt.
Okay, also unterm Strich, aber alles doch irgendwie ziemlich mau. Da stellt sich dann auch nach dieser Weltklimakonferenz wieder die Frage, ist das der richtige Ort, um ja wirklich vernünftige, handfeste Entscheidungen treffen zu können?
Es ist auf jeden Fall ein Hinweis drauf, dass gerade jetzt, wenn es eben an die Umsetzung geht, also wirklich konkret aus Kohle, Öl und Gas ausgestiegen werden soll, dass wir zusätzlich andere Foren brauchen, ohne die Bremser. Weil im besten Fall da in diesen anderen Foren eben dann Kooperation in Sachen erneuerbaren Energien, in Sachen Netze, in Sachen Batteriespeicher entsteht, die dann eine wirtschaftliche Realität schaffen kann, die eben dann auch so stark ist, dass es sogar Ölstaaten dann überzeugt. Eigentlich wissen die Ölstaaten, dass ihr Geschäftsmodell längst dem Ende entgegengeht. Viele Teilnehmende hier haben das auch gesagt und begreifen das deshalb als letztes Aufbäumen. Das Forum der Klimakonferenzen bleibt aber nach wie vor wichtig, gerade für die ärmsten Länder. Eine Verhandlerin aus dem Sudan hat es hier ganz deutlich beschrieben. Die hat gesagt, wir haben eben kein anderes Forum, um Industrienationen zur Kasse zu bitten, weil auch Klimagerechtigkeit nach wie vor ja eine Rolle spielt.
Ja, Nina, du warst jetzt die kompletten 2 Wochen vor Ort in Belém in Brasilien, da im Regenwald. Was wird dir persönlich denn in Erinnerung bleiben von dieser COP?
Ja, mit Sicherheit der Ort. Belém ist eine vielfältige und riesige Stadt mit wirklich herzlichen Menschen. Es ist auch super schwül hier und nachmittags ist fast immer zuverlässig der Regen vom Regenwald eben aufs Konferenzdach geprasselt, sodass wir fast unsere eigene Stimme nicht mehr verstehen konnten. Und verstehen kann man vielleicht auch super schwer, wie ambitionslos dieses Abschlusspapier hier ist. Aber auf UN-Ebene werden Entscheidungen eben einstimmig getroffen. Einzelne wenige Staaten haben also Sprengpotenzial und überdecken dann die große Masse an Ländern, die wirklich weg wollen von Kohle, Öl und Gas, die wirklich Umsetzung wollen von Klimaschutz und Klimaanpassung. Und ich glaube, das wird mir schon in Erinnerung bleiben.
sagt Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion. Ich habe mit ihr über das recht enttäuschende Ergebnis der diesjährigen Weltklimakonferenz in Brasilien gesprochen. Vielen Dank dir, Janina.
Gerne.